Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wertschöpfer. Dieses Mal folgen wir den Spuren der Weierwaldtanne vom Plenterwald im Lahmer Winkel bis auf den Bau und in die Büro. Heinrich Weingärtner ist Gründer der Initiative Holz vor der Horn. Und wir zeigen, welches Potenzial in der Weißtanne aus dem Bayerischen Wald steckt.
Wir sind jetzt in der absoluten Tannenecke. Der ganze Raum besteht aus Tannenholz mit Fassaden verschiedener Ausführung, Wandverkleidung, Fußboden, alles mit Weißtanne.
Und tatsächlich, wir stehen in einem kleinen Tannentraum. Von Kopf bis Fuß rundherum umbaut mit Weißtanne. Aber spulen wir doch noch einmal kurz zurück. Denn von einer fixen Idee zur Umsetzung liegt bekanntlich ein langer oder vielleicht doch ein kurzer Weg.
Ja, grundsätzlich haben wir die Partner gesucht, wer also da in Frage kommt. Das heißt, ich brauche zuerst einmal den Wald bauen. Ne? Dann habe ich mit der Forstwirtschaft sehr guten Kontakt, überaus mit dem Lahmer Winkel. Der Kohler Wolfgang spielt da eine entscheidende Rolle. Unter anderem auch der Josef Liegel von der Waldbauernvereinigung. Dann habe ich mit den Stadtforsten, das war das Holz von meinem Standort 5 Kilometer eingeschlagen wird. Und dann ein Säge, 2 an der Zahl, mit dem die wir für uns im Prinzip das Holz dann aufbereiten. Die Tanne macht also einen Weg von Waldbauern zum Sägewerk maximal 30 Kilometer. Ne? Und dann kommt es zu uns zum Trocknen, also maximal 100 Kilometer. Das ist der Transportweg. Und das Ganze heißt einfach Holz vor der Horn. So schaut es aus.
Neben dem kurzen Transportweg und den damit sehr viel geringeren Umweltbelastungen ist vor allem auch die nachhaltige Waldwirtschaft ein wichtiges Argument für regionales Holz. Die Bayerwaldtanne stammt etwa aus einem sogenannten Plenterwald. Hier werden ganz gezielt nur einzelne, ausgewählte Bäume entnommen. In dieser Form des Dauerwalds bleiben Bäume unterschiedlichen Alters, Durchmessers und Höhen bunt gemischt nebeneinander stehen. Der Wald ist so vielfältiger, stabiler und liefert gleichzeitig kontinuierlich Holz.
Ja, wir haben grundsätzlich einen Einschlag, nehmen wir an, so bis zu 500 Festmeter. 500, 600 Festmeter, das ist bei uns Rundholz vorrätig. Und das machen wir je nach Auftrag bezogen, tun wir dann das schneiden und aufbereiten. Je nach Wunsch, welche Fassaden, welches Profil und welche Art und Weise, welche Stärke der Kunde jetzt haben will. Wir haben auch teilweise schon Kunden, die wollen also verstärkt sagen, wir wollen also absolut dieses Produkt. Ne? Und da können wir zu 100% die Lieferkette vom Bayerischen Wald nachweisen.
Eine wichtige Station auf dieser Lieferkette sind die Säger. Einer davon ist Josef Späth. Er ist davon überzeugt, dass Planen und Bauen mit regionalem Qualitätsholz liegt voll im Trend. Und die Bayerwaldtanne braucht sich nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil.
Die Bayerwaldtanne ist ein wichtiges Konstruktionsholz, sehr witterungsbeständig. Generationen vor uns haben bereits im Holzhausbau Tanne verwendet, die zum Teil heute noch stehen und über 300 Jahre alt sind. Durch die Massenproduktion ist dies etwas in Vergessenheit geraten. Wir werden versuchen, dies zu ändern. Tanne wird eine Zukunftsholzart, auch wegen der Klimaveränderung.
Johann Geiger ist Waldbautrainer an der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. In seinen Fortbildungen für Försterinnen und Förstern geht es darum, das Wissen aus der Forschung in die Praxis zu bringen und den Waldbesitzenden zur Verfügung zu stellen. Die Folgen bzw. Auswirkungen der Klimaveränderung auf den Waldbau sind dabei zentrales Thema.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Der Klimawandel ist sehr dramatisch, noch stärker, als wir das vielleicht vor 20 Jahren gedacht hatten. Wir haben es jetzt die letzten Jahre leidvoll erfahren müssen. Trockenheitsereignisse, Dürreereignisse der letzten Jahre, die stressen unseren Wald. Und wir müssen mit aller Kraft versuchen, durch entsprechende Mischung die Wälder stabil und vital zu halten, damit die diesen Extremen, die noch verstärkt auf uns zukommen, dass die diese Extreme auch aushalten. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir sagen, okay, wir wissen jetzt, dass die Fichte große Probleme hat und sehr schwierig wird. Und jetzt ersetzen wir die durch eine andere Baumart, zum Beispiel die Tanne oder die Douglasie, wird ja auch manchmal genannt. Das wäre auch etwas riskant, das Geheimnis und unser Ratschlag, unsere Botschaft ist, erstens den Boden, den Standort ganz genau anschauen, wie gut ist da die Wasserversorgung, wie wird sich das Klima entwickeln. Und der zweite Ratschlag, dann wirklich auch mischen, also auf keinen Fall alles auf eine Karte setzen und da nur auf ein, zwei Baumarten setzen, sondern so gut es geht mischen. Und da ist die Tanne wieder eine sehr dankbare Baumart, weil sich die sehr gut als Mischbaumart eignet und gut mit anderen Baumarten, mit der Buche, mit der Hainbuche, auch mit der Fichte natürlich sehr gut mischen lässt. Aber das muss man wirklich am Einzelstandort, da ist Bayern zu groß und die Bedingungen so unterschiedlich, dass das oft schon nach 100 Meter wieder wechselt und da wieder andere Baumarten besser geeignet sind als an der anderen Stelle. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, ob Sie jetzt Ihren Wald am Alpenrand haben, wo Sie 1500 mm Niederschlag im Jahr haben und auch im Sommer ausreichend Niederschläge, oder Sie sind auf der Fränkischen Platte, irgendwo im Raum Schweinfurt, wo Sie nur ein Drittel des Niederschlags haben und entsprechend höhere Temperaturen. Und dann spielt natürlich auch der Boden eine sehr große Rolle. Auch die Waldböden wechseln ja oft sehr kleinflächig. Das heißt, wir müssen das ganz genau vor Ort anschauen und analysieren, wie ist der Boden, wie sind die Klimaverhältnisse, Niederschlag, Temperatur, Verteilung, und dann filtert sich das sozusagen von den rund 50 Baumarten, die wir theoretisch zur Verfügung hätten. Wenn man dann Boden, Klima und all diese Geschichten berücksichtigt, dann bleiben meistens nicht mehr so viele übrig. Und natürlich versucht man am Anfang erstmal die heimischen Baumarten sozusagen abzuchecken, gehen die noch, mit denen wir bisher gewirtschaftet haben. Aber auf vielen Standorten, gerade in Nordbayern, in Franken, ist es so, dass da viele unserer heimischen Baumarten, gerade die Fichte und die Kiefer, extrem Probleme haben, jetzt schon im Klimawandel, und eine sehr schlechte Prognose für die nächsten Jahrzehnte haben.
Andere, noch nicht so verbreitete heimische Arten, wie die Elsbeere, der Feldahorn, der Speierling oder die Flatterulme, kommen besser mit der Trockenheit und Wärme zurecht. Aber auch die Tanne hat sozusagen noch ein Ass im Ärmel.
Also sind, denke ich, im Wesentlichen zwei Eigenschaften, die die Tanne besonders interessant macht. Das eine ist die Pfahlwurzel. Die Tanne wurzelt sehr tief, bildet schon von der Jugend an eine sehr tiefe Pfahlwurzel. Das heißt, die Tanne kommt auch noch an Wasser, das die Fichte als Flachwurzler in Trockenphasen schon nicht mehr erreichen kann. Das gibt uns eine gewisse Hoffnung. Das hat sich auch in den vergangenen Jahren teilweise gezeigt, dass die Tanne durch diese Klimaextreme, durch diese Trockenjahre etwas besser durchgekommen ist als die Fichte. Und der zweite Punkt ist die Stabilität gegen Sturmereignisse. Da kommt ja auch wieder diese tiefe Wurzel zugute, dass die Weißtanne also vom Sturm nicht so leicht geworfen wird wie die Fichte. Und auch die Sturmereignisse nehmen ja zu durch den Klimawandel. Und es hat sich gezeigt bei den Stürmen der letzten 20 Jahre, dass da die Tanne sehr, sehr viel stabiler war als die Fichten. Das sind zwei Eigenschaften, die ihr auf jeden Fall zugutekommen. Aber auch die Tanne kann keine Wunder wirken, wenn es jetzt noch deutlich wärmer und trockener wird, so wie es jetzt den Anschein hat, dann wird auch die Tanne auf vielen Standorten oder in einigen Gegenden Bayerns auch Probleme bekommen. Das heißt, ja, ein guter Tannenstandort ist schon einer, der einigermaßen gut wasserversorgt ist. Also auf sehr trockenen Standorten fühlt sie sich nicht so wohl. Ideal sind eigentlich so klassische Mittelgebirgsstandorte, jetzt zum Beispiel im Oberpfälzerwald, im Bayerischen Wald, im Fichtelgebirge und auch natürlich dann am Alpenrand auch, wo schon tiefgründig verwitterte Böden da sind und es auch ausreichend regnet, das gefällt ihr gut und da kommt sie gut damit zurecht. Und da kann sie dann sogar etwas verdichtete Böden durch Wurzeln, das ist ja auch ein Vorteil der Tanne gegenüber anderen Baumarten, dass die auch Böden mit Stauwassereinfluss, Pseudoglei ist oder Vorhausdruck, dass die auch da gut hineinwurzeln kann und die auch gut erschließen kann. Aber wie gesagt, so luftfeuchte, sommerkühle Lagen, die sind eigentlich ideal. Die Sommerniederschläge, das heißt also von Anfang Juni bis Ende August in diesen 3 Monaten, sollten nicht unter 200 Liter pro Quadratmeter sein. Wenn es über 200 Millimeter sind, fühlt sich die Tanne einigermaßen wohl. Also zu trocken ist auch nichts. Und vom Kleinstandort her fühlt sie sich an Hängen sehr wohl, wo auch die kalte Luft dann abfließen kann, weil die kleinen Weißtannen die ersten Jahre etwas empfindlich gegen Spätfrost sind. Das hatten wir heuer auch wieder im Mai, dass, wenn Sie sich erinnern, die Eisheiligen ziemlich lang heuer waren, länger als 3-4 Tage gedauert haben und wir einige sehr kalte Nächte hatten. Und wenn da die Tannen schon frisches Grün ausgetrieben haben, wären die gefährdet durch den Spätfrost. Deswegen nicht in irgendwelchen Frostmulden die Tanne anbauen, sondern irgendwo am Hang, wo die kalte Luft abfließen kann. Ja, momentan in Bayern in den Altbeständen knapp 3% Tanne und in den Jungbeständen sind es, glaube ich, 5%. Also das ist jetzt ist ausbaufähig. Das war auch vor Jahrhunderten, bevor der Mensch stärker eingegriffen hat, war es deutlich mehr, dass wir wieder auf einen natürlichen Tannenanteil kommen, die Tanne fördern und die auch entsprechend ihre Ansprüche im Wald vorsichtig behandeln, keine Kahlschläge machen, das mag die Tanne nämlich gar nicht. Die Tanne mag eine vorsichtige, einzelstammweise, naturnahe Waldwirtschaft und da ist sie auch ideal geeignet. Und später ist das Holz natürlich sehr vielseitig verwendbar, im Endeffekt ähnlich wie Fichtenholz, nur dass es ein bisschen schwerer ist, aber ansonsten ist es von den Eigenschaften her als Bau- und Konstruktionsholz ganz hervorragend. Ich habe erst gestern Abend wieder mit einem Holzhausbauer gesprochen, der schon sehr viele Holzhäuser gebaut hat und auch einige oder viele mit aus Tannenholz, der da ganz begeistert ist. Also da ist es sehr gut geeignet. Eine Besonderheit des Tannenholzes ist, dass es absolut harzfrei ist, im Gegensatz zu dem meisten anderen Nadelhölzern. Das heißt, es eignet sich zum Beispiel gut für Sitzbänke oder auch natürlich für Bodendielen, für Holzdecken, aber auch für Fenster, für Möbel. Es ist vielseitig verwendbar. Man muss nur wissen, dass das Tannenholz ein anderes Trocknungsverhalten als die Fichte hat. Also man kann das in der Verarbeitung, sollte man es nicht mit der Fichte zusammenschmeißen, weil die Tanne etwas länger braucht zum Trocknen. Also die müsste dann schon separat behandelt werden.
Der Waldumbau, um die Bestände klimafit zu bekommen, läuft seit Jahrzehnten. Auch die aktuelle Bundeswaldinventur zeigt Verschiebungen. So hat die Fichte etwa um 17% abgenommen und umgekehrt die Fläche der Laubbäume um 7% zugenommen. Auch die Tanne hat vor allem in bestimmten Regionen deutlich zugelegt. Damit aber das Holz nach der Ernte sinnvoll genutzt werden kann und möglichst lange als Kohlenstoffspeicher erhalten bleibt, ist es jetzt wichtig, passende Nutzungs- und Vertriebsstrukturen für die kommenden Baumarten aufzubauen. So wie mit der Bayerwaldtanne.
Mit dieser Aktion aus dem Holz vor der Horn arbeiten wir jetzt das vierte Jahr. Und das vierte Jahr und schon langsam merken die Kunden, dass wir durch diese Art und Weise einfach das bessere Holz am Markt bringen. Und der Kunde, wenn der hört, das ist unser regionales Holz, dann ist der aufgeschlossen und sagt, okay, das passt ihm, das will er. Wir haben im Jahr 24 haben wir an Fassaden rund 40.000 Quadratmeter Tannen vertrieben. Das sind also Objekte entstanden, Kindergärten, Fassaden,
Wandverkleidung, Akustik für Verwaltungsräume. Langnetz am Kahn zum Beispiel ist jetzt ganz verwendet. Die Langnetz-Gartenschau, da steht ein Landkreispavillon. Und dieser Landkreispavillon wird mit Tannenholz gebaut werden. Fassade und Terrassen. Alles auf der Bayerwald-Tanne. In Kötzing das Parkhaus und drüber kommt die Bibliothek. Und die Bibliothek besteht auch wieder aus rein Tannenholz.
Einer, der mit der Bayerwald-Tanne baut, ist Architekt Florian Brunner vom Büro Quadrat 45 Grad. Für ihn hat das Thema Regionalität einen hohen Stellenwert.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Auffassungen, wie ein Holzhaus ausschauen darf oder ausschauen muss. Man ist ja da wirklich von, ich baue das verputzte Gebäude bis zu, ich baue die sichtbare, unbehandelte Holzpartei. Wir merken schon, dass häufig in der öffentlichen Wahrnehmung Vorbehalte da sind gegen die unbehandelte Holzfassade, die halt einfach verwittert, vergraut, altert und vielleicht auch damit den Ruf hat, dass sie nicht so widerstandsfähig ist. Es gibt natürlich Methoden, entgegenzuwirken. Viele Bauherren scheuen aber einen hohen Pflegeaufwand für die Fassade, wollen gleichzeitig aber nicht den Stau. Das ist immer so ein bisschen ja, das Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt. Und Grund war über die Jahrzehnte hinweg eigentlich dann die Lärche als Fassadenmaterial in der Holzhausbau gesetzt. Das gilt landläufig oder generell als widerstandsfähiges Holz, ist, hat angenehme Maserung, alles gut. Und gleichzeitig schielt man aber immer mit einem Auge auf die Kollegen, die ja, im Umfeld bauen. Wir eben in Österreich, in der Schweiz und merken dann, dass auch andere Hölzer gibt, die das erfüllen, vielleicht der regionale sind und sieht dann da einfach auch Themenbereiche, dass in anderen Regionen die Tanne vielleicht auch deutlich höheren Stellenwert hat als wir bei uns. Wenn es dann bei uns ein heimisches Holz ist und wir die auch verkleiden und verbauen können, dann wollen wir das auch machen. Natürlich muss es immer funktionieren. Ich glaube, dass bei der Tanne als Material, das wir über Jahrhunderte bewerten, abholen noch relativ einfach ist. Natürlich auch die Fahrt mit dem Gedanken, kriege ich die richtige Menge aus der richtigen oder aus der Region, wie ich es gerne her hätte. Immer am fünften, wenn man möglichst regional bauen könnte. Also wir lancieren mittlerweile die Nachhaltigkeit unserer Gebäude. Ich glaube, die letzte Nachkommastelle sind trotzdem auch im öffentlichen Bereich oft nicht so in der Lage, Regionen zu beschreiben, sondern haben teilweise dann halt lange Lieferketten oder Herkunftsregionen unserer Baustation. Doch beim Holz wäre es bei uns in der Region schon schön, wenn das eher ein regionales Produkt wäre. Und natürlich gibt es für verschiedene Herausforderungen unterschiedliche Bauweisen. Also ich denke, wenn jetzt die Aufgabe wäre, eine unterirdische Parkgarage zu bauen, dann kann auch die Idee kommen, das in Holzbau zu machen. Aber es gibt halt auch sehr große Stärken und der Holzbau ist wahnsinnig eignungsfähig. Und da haben wir in den letzten 10 Jahren eigentlich vor eine Adventwende gemerkt. Und diese Stärken sind eigentlich, glaube ich, überall die gleichen. Also es ist natürlich so, dass wir mit dem Holzbau bessere Dämmwerte erreichen können als mit dem Massivbau. Wir haben in der Regel, wenn wir vernünftig planen, deutlich kürzere Bauzeiten. Und wir haben in der Regel mit das Austrocknen des Gebäudes. Erst ein Wohnungsbau gemacht, den geförderten. Das ist ein ganz klassisches Thema. Man wollte da ganz bewusst auf ein sehr Low-Tech-Gebäude gehen. Man hat gesagt, wir wollen auch keine technische Belüftung. Minimal gesteuerte Abluftanlage, aber keine Belüftungsanlage. Aber die Entscheidung für den Holzbau im Zusammenspiel mit der Nachhaltigkeit und dem Dämmthema relativ klar, dass wir in die Richtung gehen wollen. Einfach die große Sorge war, was passiert in den ersten 2 Jahren in einem Massivbau. Das Belüftungsverhalten passt vielleicht nicht ganz optimal. Und ich habe die unglaubliche Restbräuchte im Gebäude. Demher sind tatsächlich teilweise ganz pragmatische Ansätze. Und zum anderen muss man auch sagen, das erleben wir bei allen unseren Bauherren im Holzbaubereich, egal ob das öffentlich oder privat ist, es wird von vielen das Raumklima oder die Wohnatmosphäre deutlich angenehmer. Ob das jetzt eine rein psychische Thematik ist oder ob das tatsächlich auch so erlebbar ist, weiß ich gar nicht, aber viele empfinden es einfach als angenehmer.
Auch Heinrich Weingärtner ist überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, mehr auf die Stärken der heimatnahen Lösungen zu setzen. Als Holz der kurzen Wege sieht er die Vorteile seiner Tanne, aber auch ganz pragmatisch.
Ja, es gibt in Langer Winkel schon einen absoluten Vergleich. Zum Beispiel in Lahm ist ein Haus entstanden, ein reines Tannenhaus und daneben ein Fichtenhaus. Und wenn man die zwei Häuser vergleicht, in der Qualität, in der Optik, dann sagt der Kunde, ich will die Tanne, weil es einfach schöner ist. Ne? Die Tanne ist für meines Erachtens auch in der Vergangenheit, also frühere Generationen, wird immer gesagt, das Tanne ist das wertvollere Holz. Die Tanne hat man früher verbaut, vor 100 Jahren an alten Scheunen, für Windbretter und so weiter. Und die alte Zimmerergeneration sagt, die Tanne hält länger wie die Fichte. Ob stimmt, weiß ich nicht, aber die behaupten das. Die Tanne hat also keine Harzausritte, schwitzt nicht, hat keine Harzkallen. Und somit habe ich da, sollte jetzt ein Anstrich passieren, dann habe ich da keinen Lackschaden. Und habe ich damit auch keine Schadstellen, wenn sich an der Fassade jemand mal anlehnt, bleibt eine Picke.
Die Bayerwaldtanne kann viel, aber gerade das Thema Verfügbarkeit kann in der Planung zum Hemmschuh werden. Umso wichtiger ist es daher, Initiativen wie dem Holz von der Horm Sichtbarkeit zu verschaffen und bekannter zu machen. Also am besten vor dem nächsten Projekt erst den lokalen Bestand prüfen, denn das Gute liegt ja bekanntlich oft zu nah. In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich für den Einsatz und die Bereitschaft aller Beteiligten bedanken. Wer noch mehr Informationen rund um den Holzbau und nachhaltiges Bauen im Allgemeinen haben möchte, kann sich gerne direkt bei uns melden oder online unter www.carmen-iv.de/bauen/schlaumachen. Wir freuen uns auf das nächste Mal, dann geht es für uns an die Walden ab. Alles Gute und bis dahin!